Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Schön, dass ihr den Podcast wieder runtergeladen habt. Ich bin Axel Metz und ich freue mich auf eine spannende, knappe halbe Stunde mit einem der bekanntesten Musiker der elektronischen Musik hier bei uns in Deutschland. Christopher von Dylen verbirgt sich hinter dem Projekt Schiller. Wir haben uns schon öfters mal getroffen und gesprochen und das ist für mich jedes Mal wieder ein Vergnügen, auch heute wieder.
Super, toll.
Wir sind ja beim Radio.
Freue ich mich.
Ich freue mich auch total. Ist mir immer wieder ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Das letzte Mal haben wir geredet über deine anstehende Arena-Tour mit Illuminate.
Richtig, genau. Illuminate. Genau ein Jahr her ist das hier, 2023. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und was man in 12 Monaten alles so machen, erleben kann und vor allen Dingen auch in den nächsten 12 Monaten.
Ich habe ja festgestellt, du gehst auf Tour und zwar auf Clubtournee. Du hast gerade eben die großen Arenen gefüllt und viele, viele, viele Menschen, hast auch die Möglichkeit, auch so ganz große Bühneninstallationen zu machen. Jetzt die Clubtour, alles wieder auf klein. Hast du da, was hat dich dazu getrieben zu sagen, jetzt gehe ich wieder so in den kleineren Rahmen rein?
Im Prinzip kann man sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie ein Schauspieler, der einen Kinofilm dreht und danach Theater spielt. Denn es macht mir auf der einen Seite wahnsinnig viel Spaß, die große Arena-Tour vorzubereiten und zu spielen. Das ist natürlich ganz toll, mit so vielen Musikern auf der Bühne zu sein und über so viel Licht und Technik zu verfügen. Da ist dann die Vorbereitung schon fast das Schönste eigentlich, weil wir halt über Monate uns Dinge ausdenken und das ganze Licht programmieren. Und das ist also alles wirklich wie ein Kinofilm ganz perfekt inszeniert. Die Clubtour ist dann das Äquivalent eigentlich zu einer Theatertournee. Das heißt, ich bin dem Publikum sehr, sehr nah. Es geht wirklich um das Stück im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben natürlich auch ein bisschen Licht dabei und Video. Leinwände, aber trotzdem ist natürlich die Musik da sehr im Vordergrund. Und durch diese Direktheit, die man eben im Club hat, sowohl musikalisch als auch emotional, ist das eben ja die andere Seite von Schiller und darauf freue ich mich sehr.
Wie muss man sich die Clubtour vorstellen? Mit wie vielen Menschen wirst du dort gemeinsam Musik machen? Weniger als in den großen Arenen, stimmt. Also so habe ich es verstanden.
Ja, auf jeden Fall sind es weniger und im Moment sieht es so aus, dass ich das alleine mache mit meinen Synthesizern und Sequenzern und Schlagzeugcomputern. Das habe ich ja schon einmal gemacht auf der Christopher von Dylen Tour. Da habe ich Piano und Elektronik gespielt. Das hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht und sicherlich gibt es viele Dinge, die wir dafür noch anders arrangieren werden, beziehungsweise die ich dafür jetzt abändere, damit das im Prinzip auch wirklich diesen klubbigen Sound bekommt. Ich bin gerade dabei, praktisch ein paar Stücke von mir selbst zu remixen, wenn man das so nennen möchte, um eben auch dem einen neuen Aspekt abzugewinnen und nicht einfach nur Copy-Paste zu machen.
Das macht dich sozusagen zu einer Art Musiker-DJ für die Clubtour.
Das kann man schon fast so sagen und werde ich allerdings dort nicht auflegen, so wie ich es sonst im Moment tue. Ich habe letztes Jahr wieder angefangen als DJ aufzutreten. Das macht wahnsinnig viel Spaß, weil das eben auch eine völlig andere Darreichungsform von Musik ist. Da spiele ich dann auch nicht nur Musik von mir selber, sondern natürlich auch viele andere schöne Stücke, aber auch immer ein Schiller-Kern logischerweise. Aber bei der Wanderlust-Tour, da ist wirklich die Energie im Vordergrund und das, was eben bei den Arena-Tourneen oder auch bei den Klangwelten-Tourneen eher so eine etwas andächtige Zuhöratmosphäre ist, wird da eben zu einer doch Ganzkörperatmosphäre werden. Denn diese Konzerte finden sozusagen stehend statt, also nicht bestuhlt. Das heißt, das Publikum kann also auch ein bisschen mitgrooven. Und deswegen glaube ich, dass sich dort eine ganz andere Atmosphäre ergeben wird, so wie wir im Prinzip angefangen haben. Die ersten Schiller-Tourneen vor vielen Jahren, ich will gar nicht ausrechnen, wie lange das schon hier ist, waren ja auch alles Stehkonzerte. Und da hat man eben auch eine etwas andere Energie gehabt. Und darauf freue ich mich wahnsinnig.
Das ist ja eigentlich so ein Zurück zu den Wurzeln, weil Musik ist ja auch zum Tanzen gemacht. Und wenn dort die Leute im Club zu deiner Musik tanzen, die du dort live performst, das macht schon Laune.
Naja, ich muss sagen, dass ich diesen Teil von Schiller ein ganz bisschen vernachlässigt habe in den letzten Jahren. Das war zu dem Zeitpunkt auch genau richtig, denn ich habe ja im Club angefangen und habe dann aber gemerkt, dass es noch viele andere musikalische Aspekte gibt, die ich gerne ausprobieren möchte. Und irgendwann habe ich dann vielleicht ein wenig zu vorsichtig mich mit Clubmusik beschäftigt, weil ich mich ja so ein bisschen davon emanzipieren wollte. Der Energie- und der Beat-Aspekt ist also auf den Alben doch ein ganz bisschen in den Hintergrund getreten. Und seitdem ich wieder auflege, habe ich gemerkt, dass es so viele Menschen gibt, die einfach nur Spaß haben wollen. Natürlich ist es toll, einem Konzert zu lauschen und wirklich sich dem sitzend und träumend hinzugeben. Das mache ich auch weiterhin. Aber auch tatsächlich wirklich einmal loszulassen und eben auch Energie zu spüren, das ist, glaube ich, etwas, was gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles immer so ernst ist und überall muss eine Message drin sein, immer der Zeigefinger, immer der Appell, dann aber mal 2 Stunden lang freizudrehen, sozusagen, das ist, glaube ich, ein großes Bedürfnis von den Menschen und von mir mittlerweile auch wieder.
Und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar Menschen, die das wieder neu lernen müssen für sich, weil ich habe das so bei DJ-Acts öfters mal erlebt, dass die mehr und mehr Konzertcharakter auch annehmen, obwohl die eigentlich Tanzmusik machen, Musik zum Tanzen, dann stehen die Leute halt wirklich da, grooven in so ein kleines bisschen mit und halten das Handy hoch und aber viel mehr passiert dann nicht. Man guckt Richtung Bühne und das war's. Und ich glaube, das müssen Leute auch erstmal wieder so ein bisschen lernen, gerade nach so dieser ganzen Corona-Auszeit. Manche haben es nie wirklich gelernt, dass man dort in dem Club gemeinsam beim Tanzen ein Ganzkörpererlebnis sozusagen hat.
Ja, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, mit anderen Menschen zusammen Musik zu spüren. Ich weiß, was du meinst, was die zentrale Funktion eines DJs mittlerweile betrifft. Da wird sich natürlich sehr gerne inszeniert, eben wirklich, als wenn es ein Konzert wäre und die Menschen gucken eben ja maximal leicht mitwippend dann einfach immer auf die Bühne und gucken und haben das Handy eben im Anschlag. Das ist sicherlich auch interessant hier und da, aber natürlich nehmen sich die Menschen vielleicht ein bisschen selber etwas, denn wirklich Musik für sich zu fühlen oder auch gemeinsam zu fühlen, auch Menschen kennenzulernen natürlich währenddessen, ist ja viel einfacher als bei bestuhlten Konzerten. Da hast du deine beiden Sitznachbarn. Meistens bist du mit einem Jahr gekommen auch dann, also hast du eigentlich nur noch einen Sitznachbarn. Und das ist natürlich in der Disco oder im Club oder auf dem Festival natürlich ganz anders. Und das, ja, das muss man vielleicht auch mal wieder ein bisschen lernen, Menschen kennenzulernen jenseits der Social-Media-Plattform.
Hm. Du bist ja alleine dann sozusagen meistens am Start in dieser Clubtour. Wenn dort so diese Club-Atmosphäre entsteht, wie spontan bist du mit deinen Instrumenten, um dort zu sagen, ich merke, die Stimmung ändert sich gerade in eine Richtung, wenn ich jetzt das mache, wird die Party mehr steigen, wird es besser werden? Oder die Leute fangen jetzt an, so ein bisschen erschöpft zu sein, jetzt drehe ich mal wieder so ein kleines bisschen die Energie runter. Wie schnell kannst du das entscheiden?
Genau, und das ist genau der Grund, weswegen ich das erst einmal alleine machen möchte. Denn ich kann das natürlich sehr spontan und sehr flexibel handhaben. Natürlich, wenn wir mit verschiedenen Musikern zusammen auftreten, kann man sich auch vorher absprechen und man kann natürlich gewisse Zeichen verabreden. Aber man hat natürlich nur einen begrenzten Korridor, in dem man auf die Stimmung jeweils reagieren kann. Das betrifft sowohl die Setliste, also die Reihenfolge, in der ich Stücke spiele, als natürlich auch das Arrangement und der Ablauf der Stücke an sich. Es gibt immer wieder Teile in Songs, die uns im Probenraum total toll vorkommen und da denken wir, ach, das verlängern wir jetzt mal, das kommt bestimmt gut an. Und dann spielen wir das und dann gibt es durchaus Situationen, wo wir uns dann angucken und uns wundern, naja, das haben wir uns anders vorgestellt, aber wir können ja nicht einfach abbrechen und was anderes machen. Deswegen ist man so ein ganz bisschen natürlich im Rahmen dieser Bandarrangements dann auch festgelegt. Wenn ich alleine das mache, bin ich natürlich wahnsinnig flexibel. Das habe ich eben schon einmal bei der Piano- und Elektronik-Tour ausprobiert. Da standen die Arrangements gar nicht fest. Das heißt, ich konnte ganz flexibel einen bestimmten Teil länger laufen lassen, wenn ich gemerkt habe, der kommt gut an. Oder das kommt ja auch jeweils darauf an, wo man sich gerade befindet, in welcher Stadt. Das ist ja auch unterschiedlich. Es ist ja nicht immer dasselbe, Gott sei Dank. Und das ist ganz toll, weil ich eben sehr, sehr direkt auf das, was im Club passiert, reagieren kann.
Hm. Du bist ja immer ein Mensch, der an vorderster Front ist, wenn es um Technologie geht und die zu benutzen, um Kunst zu machen. So der neueste Schrei ist ja künstliche Intelligenz an allen Fronten. Man kann viel Nützliches machen, viele Dinge, die auch, sagen wir mal, mühselig sind und die einem Zeit sparen, wenn man irgendwas, was man gar nicht so wollte, rausfiltern kann, intelligent rausfiltern kann. Auf der anderen Seite gibt's jetzt, also ich habe das jetzt vor ein paar Wochen mal so bemerkt, so eine Webseiten, wo man einfach mal irgendwie sagt, ich hätte gern einen 90er Eurodance-Song in einer Happy-Stimmung und inhaltlich soll es da und da drum gehen. Dann drücke ich auf den Knopf und 2 Minuten später ist dort ein fertiger Song, der auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht klingt. Wenn man da genauer hinguckt, ist es natürlich, wie sagt man das, so synthetisch zusammengerührtes, eigentlich bedeutungsloses Zeug. Wie stehst du denn dieser ganzen Sache gegenüber?
Ja, eine sehr gute Frage. Es ist nicht so einfach, darauf eine eindeutige Antwort zu finden. Am Ende wird ja, wie bei so vielen Aspekten des Lebens, wird ja die Mechanik und das Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage stehen. Wir konnten uns auch niemals vorstellen, dass es irgendwann mal die CD nicht mehr geben würde. Und dass irgendwann mal Musik wirklich überall abrufbar ist oder von überall abrufbar ist und dass man eine CD oder eine Kassette oder eine Vinyl gar nicht mehr braucht, um Musik zu hören. So, und das ist aber mittlerweile ja auch schon in Fleisch und Blut übergegangen. Jeder hat sein Spotify oder Apple-Abo oder wie auch immer, muss im Prinzip gar keine Tonträger mehr kaufen. Die meisten Veröffentlichungen gibt es ja auch gar nicht mehr auf CD. Man hätte also sagen können, naja, hätte es das bloß nicht gegeben, dann wäre es alles viel schöner und man hätte einfach doch noch ein bisschen wertvollere Musik vielleicht oder besser gesagt, das Publikum hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch mit seinem Lieblingskünstler eins zu werden, indem man wirklich buchstäblich zu Hause im Regal steht, im Wohnzimmer. Die Zeiten sind ja bis auf Weiteres vorbei und werden auch so schnell nicht wiederkommen natürlich. Weitergedacht jetzt, was folgt daraus? Musik spielt ja im Leben auch gerade junger Leute eine ganz andere Rolle als bei jemandem mit Jahrgang 1970. Für uns war Musik eine der wenigen Möglichkeiten, uns zu definieren, uns auszudrücken. Heute ist Musik eine von ganz vielen Möglichkeiten, sich auszudrücken und zu definieren. Eigentlich ist ja Popmusik zum großen Teil ein klingendes Emoji geworden. Man macht seinen Post oder seine Story und sucht noch nach 20 Sekunden musikalischer Untermalung, die das irgendwie ganz gut unterstreicht. In Berlin sitzen jeden Tag Dutzende von Songwriting-Teams, die also wirklich 20-Sekunden-Stücke komponieren. Und wenn die auf TikTok dann gut klicken, dann wird daraus ein 2-Minuten-20 langes Stück. Aber natürlich auch eigentlich eher, sagen wir mal, Playlist-Kanonenfutter, was nach ein paar Wochen an Relevanz verloren hat. Wir möchten alle gerne unsterblich sein, natürlich als Künstler, aber das ist nicht mehr so einfach, wie es früher war. Wobei es früher auch nicht einfach war, aber verglichen zu heute war es früher etwas leichter. Jetzt komme ich zur AI. Man muss sich einfach überlegen, wie wichtig Musik für die Menschen in Zukunft sein wird. Natürlich wird es nach wie vor große Popstars geben. Die werden jetzt nicht alle über Nacht durch Avatare ersetzt. Aber die, nennen wir es mal, Hintergrundmusik, die man dann mal eben so laufen lässt in einer Playlist zum Samstagabend, zum Sonntagmorgen, zum Mittwochnachmittag. Wenn die dann mit AI vollgestopft sein wird, wird sich, glaube ich, keiner beschweren. Die AI wird immer besser werden und so ein ganz bisschen wie im Tagebau wird eben das Handwerk oder die Kunst in diesem Falle des Komponisten, des Produzenten, des Künstlers, glaube ich, nicht mehr so flächendeckend gefragt sein, wie das früher mal war. Es hat sich ja eh schon verändert, deswegen ist das so eine schleichende Verdünnisierung der Kunst, wenn man so möchte. Aber wenn der Zuhörer es so möchte, dann ist das eben so. Das kann man beklagen, aber in vielen anderen Bereichen des Lebens gilt natürlich auch das Prinzip von Angebot und Nachfrage, so natürlich genauso in der Musik.
Und dann ist natürlich auch für den Künstler, glaube ich, interessant, was kann ich denn mit dieser neuen Technologie machen, um meine eigene Kunst irgendwie anders zu machen, spezieller zu machen, besser zu machen. Da wird auch rumexperimentiert. Ja, ich habe mit Alexa Feser im Frühling gesprochen. Die hat eigentlich einen Chorus mit ihrer eigenen Stimme klonen wollen, hat das dann mit einer KI gemacht. Und hat dort dann so ein Stückchen eingesungen, wollte dort Chöre ausprobieren. 80% von ihren geklonten Stimmen klang ganz fürchterlich, sagt sie. Und eine hatte irgendwas. Das war auch nicht sie selber. Irgendwie war das, also die Phrasierung und alles, das war schon sie. Aber irgendwie hatte die Stimme einen anderen Charakter. Und sie hat dieses eine Stück, diese eine Stimme in den Song eingebaut. Und das Ergebnis ist wirklich, also ich finde das zumindest als künstlerisches Experiment, fand ich das sehr interessant.
Genau, man muss ja schauen, dass man nicht alles, was neu ist, verteufelt. Dazu neigt man natürlich, dass man, ja, nach dem Motto, früher war alles besser, so ein bisschen auch die Nostalgiebrille immer auf hat. Natürlich war früher nicht alles besser, aber man kann eben auch die Veränderungen des Lebens und auch der Gesellschaft ja nicht aufhalten, sondern man muss sich überlegen, ob man sich im Prinzip selbst auswechselt und an die Seite stellt und sagt, das will ich alles nicht mehr, oder ob man versucht, damit umzugehen. Und genau wie du sagst, AI kann im Moment wahnsinnig hilfreich sein, wenn man ins Studio kommt, hat überhaupt keine Idee und weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll, und befragt das Orakel der AI eben nach ein paar Harmonien, nach ein paar Akkorden, die für sich genommen jetzt kein Song sind. Das ist nichts, was man einfach so veröffentlichen würde. Aber es ist im Prinzip, wenn man vor dem weißen Blatt Papier steht, dann tauchen da auf wundersame Art und Weise schon so ein paar Bleistiftstriche auf, die man natürlich dann selbst weiter vervollständigen muss. Und dafür ist das schon durchaus sehr, sehr probat und sehr geeignet. Und das benutze ich auch manchmal. Das ist auch durchaus legitim, wie ich finde. Dann natürlich, wenn man wirklich ganze Stücke, also inklusive Gesang und Musik, wie du auch vorhin beschrieben hast, da gibt es schon diverse Apps, die das erstaunlich gut können. Also wirklich faszinierend, was die Technik angeht. Aber klar fragt man sich natürlich dann, ja, braucht man dann überhaupt noch eine Originalband dazu? Weil die Bindung vom Publikum zu Künstler ist in den letzten Jahren ja radikal anders geworden. Es gibt eben noch diese Leuchtturm-Künstler oder Künstlerinnen, sind es ja meistens im Moment Taylor Swift, Beyoncé etc., die natürlich auch dann riesengroße Stadien füllen. Ich glaube, auch im Live-Bereich ist es noch etwas anderes. Ich kann mir bei aller Fantasie nicht vorstellen, dass wir irgendwann nur noch vor LED-Wänden sitzen und dort künstlich erzeugte Avatare begucken.
Wobei, da geht's ja auch schon los. ABBA hat ja so ein Theater geschaffen in London, wo ihre Avatare dort die Show machen. KISS hat das jetzt im Rockbereich. Die haben ja sich in Rockerrente begeben und haben alles in die Wege geleitet, dass es KISS als Avatar-Live-Show wohl irgendwann demnächst geben wird.
Ja, das ist richtig. Aber gucke ich mir nächste Woche an. Das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt, aber es interessiert mich natürlich wahnsinnig. Und das werde ich mir nächste Woche mal anschauen, einfach um zu gucken, wie das wirklich vor Ort umgesetzt ist. Es soll wirklich phänomenal sein. Ich bin sehr neugierig. Man muss da auch noch ein bisschen unterscheiden vielleicht zwischen dem Reproduzieren bereits bestehender Bands oder ehemaliger Bands. Es gab ja auch mal in den 90ern so eine Tournee, da hat man Elvis Presley auf eine große Leinwand projiziert und dazu eine Band gespielt. Also das war, wenn man so will, die Vorstufe von dem, was ABBA jetzt gemacht hat. Und okay, ABBA leben jetzt noch, aber möchten aus verschiedenen Gründen eben halt nicht mehr live spielen. Also haben sie im Prinzip so ein bisschen eine Zeitmaschine erfunden, mit der sie jetzt live spielen können, in Anführungsstrichen in dem Status von 1978. Und KISS ja genauso, ist ja auch eine bereits bestehende Band. Interessant wird es natürlich dann, wenn es darüber hinausgeht und es um neue Künstler gibt, zu denen es gar keine reale Entsprechung gibt. Also die jetzt gar nicht real existierten oder existieren, sondern die nur als Pixelmap auf der Welt sind. Und das wird spannend sein, ob das tatsächlich auch ausreicht, um da größere Konzerttourneen damit zu machen. Denn bei ABBA und bei KISS ist natürlich immer noch eben die erwähnte Nostalgie und die Reminiszenz an die wirklich real existierenden Personen vorhanden, die es eben mal gab. Das ist aber natürlich bei rein virtuellen Acts sicherlich etwas anders. Aber wer weiß, auch da gilt natürlich Angebot und Nachfrage.
Auf jeden Fall. Also wir werden auf alle Fälle live mit dabei sein, wohin die Reise geht. Weil du dir ABBA anguckst, das verbindet ja ABBA mit dir. Ihr, sowohl ABBA als auch du, ihr habt gute Melodien in der Musik. Was bedeutet ABBA für dich als Band?
Oh, danke schön erst. Danke schön erst einmal für das Kompliment, was die Melodien betrifft. Ich versuche da mein Bestes und habe da immer noch den Ansatz, dass ich meinen besten Song noch nicht geschrieben habe. Und das hoffe ich, wird auch noch ein bisschen so bleiben, weil das als Motivation auch natürlich sehr wichtig ist, dass man immer denkt, ah, ich kann es vielleicht noch ein bisschen besser machen. Also ABBA bedeutet für mich eigentlich wirklich die Definition von Popmusik. Die Engländer glauben ja immer, sie hätten es mit den Beatles erfunden, die Popmusik. Und das lassen sie einen auch immer noch spüren, dass sie der Auffassung sind, dass die Popmusik aus England kommt. Das ist sicherlich auch, wenn man das in die Zeit setzt, die Beatles verglichen mit dem, was sonst dort passiert ist, sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber Popmusik im Sinne von wirklich Pop-Pop-Pop-Musik, da glaube ich, sind ABBA die Pioniere. Und ich mag nicht alles von ABBA. Es gibt einige Stücke, die sehr in die Musical-Richtung gehen. Die liegen mir nicht ganz so sehr. Aber natürlich sowas wie Dancing Queen. Ich meine, das Stück ist ja auch nach 50 Jahren fast, ist es ja auch nach wie vor unzerstörbar. Das muss man erstmal hinbekommen. Und es klingt zeitlos und es klingt einfach nach großer, weiter Welt. Es ist eben dieser Eskapismus, der in Popmusik auch immer wichtig war. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man Popmusik nicht immer wieder versucht, mit Messages, mit Appellen aufzuladen, dass es auch nicht zu leidend wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles auch sehr, ja, sehr problembehaftet klingt und irgendeine tiefere Message oder autobiografische Aspekte da drin sind. Das Publikum möchte einfach Spaß haben und möchte einfach mal für 3:30 im Rahmen eines Popsongs die Welt um sich herum vergessen. Und das ist natürlich etwas, was ABBA in der Quantität und auch Qualität geschaffen haben. Das hat vor und nach ihnen keiner hinbekommen.
Du bist, bevor du auf diese Clubtour gehst, mit den Sommerlust Open Airs am Start. Und du hast da auch ein paar Termine bei uns im Sendegebiet. Du bist am 19. Juli auf der Festung Königstein. Und ich glaube, da warst du schon mal.
Ja, ich bin ganz glücklich, dass wir da wieder spielen können und wir sind sogar in 2 Tagen da, am 19. und am 20. Juli. Soviel ich weiß, sind beide Termine wohl auch schon ausverkauft und das ist ganz, ganz großartig. Das ist eine fantastische Location. Wir waren zuletzt 2022 dort. Das ist eine wirklich wunderbare Atmosphäre, allein schon überhaupt erstmal hochzufahren, ist ja schon etwas Besonderes und dann auf dem Berg dort oben zu sein, in dieser Festung, eine ganz, ganz unglaubliche Atmosphäre und ich bin sehr dankbar, dass wir dort wieder spielen dürfen.
Hattest du die Chance, auch so ein bisschen in die Sächsische Schweiz reinlaufen zu können?
Leider habe ich das bisher nicht geschafft. Man denkt ja immer, wenn man auf Tour ist, dass man so viel Zeit hat, sich Dinge anzugucken und manchmal wird mir so ein ganz bisschen begegnet wie einer Stewardess, die durch die Welt kommt und sagt, ach, gestern war ich in Tokio, morgen bin ich in Hongkong. Das hört sich nach großer, weiter Welt an, aber eigentlich, wenn man näher hinschaut, sieht man dann auch nur das Flugzeug von innen, ein Hotelzimmer von innen und vielleicht noch ein Taxi. Und das ist bei mir jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, aber dennoch ist der Fokus auf ein Konzert so immanent, dass es mir sehr schwer fällt, mich auch vom Venue oder von der Festung in diesem Sinne dann zu entfernen und mir die Gegend anzugucken. Ist aber trotzdem schön, rumzukommen, um zu sehen, wie groß unser Land eigentlich ist und wie vielfältig. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was es in Deutschland alles zu erleben gibt. Und ich mache mir mal Notizen dann und nehme mir vor, wenn ich mal Zeit habe, dann fahre ich da doch mal hin. Und da gehört auf jeden Fall die Sächsische Schweiz mit dazu.
Vor allen Dingen dadurch, dass du ja ein Doppelkonzert hast, vielleicht hast du ja zwischen den beiden Tagen ja doch mal die Gelegenheit, dir mal so eine Stunde Sächsische Schweiz mal so zu gönnen. Also empfehlenswert ist es auf jeden Fall.
Das ist ein guter Punkt, da hast du vollkommen recht. Es ist ja sozusagen das erste Konzert, was natürlich sehr viel Vorbereitung und Aufbau erfordert. Aber dann können wir glücklicherweise unsere Instrumente stehlen lassen und haben dann ja einen Dreivierteltag frei, wenn man das so nennen möchte. Und da werde ich sicherlich mal ein bisschen die Gegend erkunden und ein paar Fotos machen und ein bisschen das Ganze auf mich wirken lassen.
Am 11. August bist du in Schwarzenberg auf der Waldbühne. Eine wirklich wunderbare, in die Natur eingebettete Freilichtbühne. So hieß es früher immer. Eine tolle Bühne, tolle Landschaft außenrum, das Erzgebirge. Ich würde dir die Daumen drücken, dass auch da das Wetter total mitspielt.
Auf Schwarzenberg freue ich mich ganz besonders. Ich war noch nie dort. Ich habe nur Fotos gesehen bis jetzt und mit Menschen gesprochen, die schon dort waren. Und die sind alle hin und weg. Also die sagen, das ist eine fantastische Location, ein toller Ausblick. Und wir werden dort auch ganz viel mit Lasern machen. Und das wird also ganz, ganz ein ganz toller, unvergesslicher Abend werden. Und das zeigt ja auch, dass es natürlich toll ist, du hast es eingangs erwähnt, die Arena-Tour in den großen Metropolen zu spielen. Aber natürlich ist es auch fantastisch, eben im Rahmen der Clubtour in Orte zu kommen, wo man sonst vielleicht gar nicht hinkommt, wo aber auch ein tolles Publikum ist, was sonst vielleicht gar nicht irgendwie live uns erleben kann. Und eben auch bei den Sommerlustkonzerten ja genauso. Ich wusste gar nicht, dass es diese Waldbühne überhaupt gibt. Als dann die Anfrage zuerst kam, dachte ich, ja, wieso Waldbühne, die ist doch in Berlin. Bis ich dann gemerkt habe, nein, da gibt es auch eine Waldbühne, die den Namen auch wirklich verdient, weil sie mitten im Wald ist. Und das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk, da spielen zu dürfen.
Ganz kurz, bevor unsere Zeit abläuft, Momente der Bildband. Ich habe mir das auf deiner Seite mal so ein bisschen angeguckt. Da gibt es so eine Slideshow, wo man so Bilder, die einem dann so nacheinander gezeigt werden. Wie ist es zu dem Bildband gekommen?
Momente der Bildband. Ja, ich fotografiere extrem gerne und habe damit so ein bisschen aus Spaß, immer wenn ich unterwegs war, mal angefangen. Mich irgendwann geärgert, dass die meisten Fotos nur mit dem Handy gemacht worden sind, weil dann doch die Qualität irgendwann ihre Grenzen hat. Und dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen, immer einen Fotoapparat, also einen richtigen Fotoapparat mitzunehmen, wenn ich reise, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Tour bin und habe einfach das, was ich dort gesehen habe, erlebt habe, eben Momente fotografisch festgehalten. Da ging es nicht unbedingt dann automatisch um die touristischen Attraktionen oder um die typischen Postkartenmotive, sondern um kleine Begebenheiten, zu denen ich auch jeweils ein paar Worte geschrieben habe, wie das zustande gekommen ist oder was dort passiert ist. Und das ist im Prinzip ja so eine Art Bilderreigen, der aber trotzdem auch die Fantasie und ein bisschen das Fernweh auch vielleicht anköcheln sollte, um zwar schön zu Hause sich die Bilder anzugucken, aber auch zu spüren, dass es Orte gibt, die man vielleicht nicht auf der berühmten Bucketliste hat, die aber trotzdem eine spannende Atmosphäre haben, gerade weil sie jetzt nicht zu den touristischen Hotspots gehören.
Also die Bilder haben mich auf alle Fälle schon mal gefangen und ich vermute mal, dass du als Fotograf ähnlich rangehst wie als Musiker. Das beste Foto habe ich bisher noch nicht geschossen. Nimm deine Kamera mit, wenn du jetzt diese Sommer-Open-Air-Termine machst. Du wirst dort, denke ich, jede Menge Motive finden, die dich persönlich anspringen, wo du sagst, das muss ich fotografieren, das will ich, das möchte ich vielleicht für einen zweiten Bildband drauf haben.
Das mache ich auf jeden Fall und ich fange gleich an, indem ich sie mit nach Königstein nehme.
Axel trifft Schiller. Am 19. und am 20. Juli ist er in der Sächsischen Schweiz auf der Festung Königstein, Open Air. Und dann nochmal im August in Schwarzenberg im Erzgebirge auf der Waldbühne. Mehr Infos findet ihr auf schillermusic.com. Axel trifft findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Gerne folgen, gerne liken, gerne auch kommentieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Portalen hinterlasst, auf denen ihr diesen Podcast hört. Die nächste Folge in einer Woche, wie immer kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zusammenfinden. Bis dahin, vielen Dank fürs Hören.